Gott wird uns als Vater in der Bibel offenbart. Wir sind seine Kinder und Gott zeigt uns in seinem Wort, dass er uns als seine Kinder liebt und weil er uns liebt, züchtigt er uns. Das bedeutet, er wirkt in unserem Leben Dinge, die dazu beitragen, dass wir mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Und deswegen sagt Salomo auch in den Sprüchen, dass wir den Herrn erkennen sollen auf all unseren Wegen. Das heißt, alles, was uns zustößt, jede Begegnung in unserem Leben, den Ehepartner, den du geheiratet hast, die Kinder, die Gott dir geschenkt hat, die Nachbarn in deinem Umfeld, die Kollegen auf deiner Arbeit, alles, was Gott wirkt, jeden einzelnen Tag, soll diesem großen und wunderbaren Zweck dienen, dass du und ich immer mehr in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Gott wirkt also alles, aber dennoch liegt auch die Verantwortung bei dir und bei mir, genauso zu handeln und uns danach auszustrecken, Sünde zu töten, Sünde abzulegen und das Wesen von Jesus Christus anzuziehen und anzulegen. Und genau damit beschäftigt sich Paulus in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben und auch in den wir letzte Woche betrachtet haben, in der Heiligung zu wandeln. Wir haben letzte Woche betrachtet diese zwei Aufforderungen von Paulus an die Gemeinde in Kolossee, aber auch an jeden Christen heute, dass wir Sünde töten sollen, dass wir der Sünde die Lebenskraft rausziehen sollen in unserem Leben. Paulus hat bereits mehrfach und auf eindrückliche Art und Weise aufgezeigt, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus eine neue Schöpfung sind und durch die Taufe, das Begraben und Auferstehen mit Jesus Christus, das ist ein einmaliger Akt, die Errettung, die Wiedergeburt, die neue Schöpfung in uns. Aber gleichzeitig sehen wir die Glieder, das heißt die Glieder in unserem Leib, sind immer noch behaftet mit der Sünde und diese Sünde sollen wir töten. Und wie Paulus in Vers 8 gezeigt hat, sind teilweise diese Sünden wie alte, dreckige Kleidungsstücke an uns, die wir immer mehr ablegen sollen, die wir kontinuierlich ablegen sollen. Und all das, wie Paulus es aufgezeigt hat, dient diesem Zweck in Vers 10, dass der neue Mensch, den wir angezogen haben, erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wir sollen erneuert werden. Das, was wir jetzt schon in Jesus Christus sind, eine neue Schöpfung, vollkommen rein und heilig vor Gott, soll jetzt mehr und mehr sichtbar werden auf dieser Erde, indem wir ablegen. Aber auch gleichzeitig, wie Paulus, wie wir es eben gelesen haben, anziehen. Nicht nur ablegen, sondern auch anziehen. Ich meine, wenn wir heute Abend zu Bett gehen und unsere Kleider ablegen, morgen früh, wenn wir aus dem Haus gehen, ziehen wir wieder neue Kleider an. Niemand von uns wird aus dem Haus gehen, so wie er sich gestern Abend abgekleidet hat, nicht wahr? Und deswegen bleibt Paulus hier nicht stehen und sagt, zieht nun diese Dinge aus, tötet nun diese Sünde und legt ab Zorn, legt ab Neid, legt ab Lästerung und schändliches Reden. Nein, 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 er sagt, wenn ihr diese Dinge ablegt, kontinuierlich, solange ihr lebt, zieht auch gleichzeitig eure neuen Dinge an. Das Wesen, das ihr in Jesus Christus schon seid, zieht diese Dinge an. Zieht nun den Herrn Jesus Christus an, können wir auch sagen. Denn diese Wesenszüge, die Paulus in Vers 12 beschreibt, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut und so weiter und so fort, diese Wesenszüge beschreiben unseren Gott. Sie beschreiben Jesus Christus. Und in sein Bild sollen wir geformt werden und deswegen sollen wir diese Dinge auch anziehen. Zur gleichen Zeit aber beschreiben diese Dinge, die wir gelesen haben, auch ein harmonisches und friedliches Miteinander in der Gemeinde. In Vers 15 hat Paulus gesagt, dass der Friede des Christus in unseren Herzen regieren soll, zu dem wir auch berufen worden sind, in einem Leib. Hier spricht er von der Gemeinde. Und zuvor, letzte Woche in Vers 11, haben wir gesehen, dass in dem Leib Jesu Christi, in der Gemeinde, keine Unterschiede mehr da sind. Weder soziale Unterschiede, noch kulturelle Unterschiede, noch religiöse Unterschiede. In der Gemeinde Jesu Christi, in Christus sind wir alle gleich. Und dieser Abschnitt, den wir leben, ist sozusagen eingebettet hier und will uns zeigen, wie wir ein heiliges Leben als Gemeinde leben sollen. Wie jeder von uns, du und ich, individuell als Leib Christi in Frieden und Harmonie zusammenleben sollen. Als Heilige und Geliebte. Und zunächst, wie es für Paulus typisch ist, legt er in Vers 12 sozusagen die Grundlage für ein heiliges Leben. Die Grundlage besteht darin, dass wir Auserwählte Gottes und Heilige und Geliebte sind. Das ist die Grundlage für ein heiliges Leben. Und anschließend kommt dann die Aufforderung oder auch das Wesen eines heiligen Lebens, diese Wesenszüge, die er dort beschrieben hat. Und abschließend zeigt Paulus in Vers 15 dann den Segen, der entsteht, wenn wir ein heiliges Leben leben wollen. Und diese drei Punkte wollen wir nun studieren und anschauen, mit dem Ziel zu sehen, weshalb es notwendig ist und wie viel Segen darin liegt, mehr und mehr zu werden, wie Jesus Christus ist. Mehr und mehr sein Wesen anzuziehen und in Liebe und Frieden und Harmonie in der Gemeinde zu wandeln. Und wir werden auch gleichzeitig sehen, dass Paulus hier in diesem Abschnitt stark Bezug nimmt, auch zum Alten Testament. Und bei der Auslegung dieses Abschnitts werden wir dies sehen. Nun lasst uns gemeinsam zum ersten Punkt gehen, die Grundlage für ein heiliges Leben. Die Grundlage für ein heiliges Leben, Vers 12. Paulus sagt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Diese drei Begriffe, die Paulus hier verwendet, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, sind vor allem Begriffe, die im Alten Testament für das Volk Israel verwendet werden. Vor allem in den ersten 5 Büchern Mose wird das Volk Israel immer wieder als das auserwählte Volk Gottes genannt. Sie werden das heilige Volk Gottes genannt. Sie werden von Gott selbst mein geliebtes Volk genannt. Und wir sehen also, dass Paulus hier Bezug nimmt zum Volk Gottes im Alten Testament und will aufzeigen, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, als gläubige Christen auf dieser Erde, genauso zum Volk Gottes gehören und Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte sind. Und wir wollen zunächst einige Stellen im Alten Testament betrachten, wo uns dies deutlich gemacht wird, wo diese Begriffe erklärt werden. Und dann auch zu sehen, dass das Neue Testament dieselben Begriffe auch für uns heute verwendet. Zunächst sagt Paulus hier, dass die Kolosser und auch du und ich, dass wir Auserwählte Gottes sind. Gott hat das Volk Israel interessanterweise von allen anderen Völkern auf dieser Erde zu seinem Eigentumsvolk auserwählt. Er hat sich ein Volk von vielen Nationen auf dieser Erde erwählt nach seinem ewigen Ratschluss, damit dieses Volk ausgesondert sein Volk des Eigentums sei. Damit dieses Volk seine Herrlichkeit widerspiegelt und damit durch dieses Volk auf dieser Erde sein Name groß gemacht wird. Es war Gottes freier Entschluss, dieses Volk von allen anderen Völkern auszuwählen, auszusondern. Es lag nicht am Volk Israel, dass Gott sich für dieses Volk entschieden hat. Es lag nicht daran, dass Gott vielleicht gesehen hätte, das Volk Israel wird meine Gebote ganz besonders gut halten und sie werden meinem Namen besonders Ehre bringen. Deswegen erwähle ich dieses Volk. Das Gegenteil ist der Fall, wenn wir das Alte Testament lesen. Es war der freie Entschluss Gottes, dieses Volk zu erwählen, zu seinem Volk des Eigentums. Und ich möchte mit euch diese Gedanken belegen mit einer Stelle aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7. 5. Buch Mose, Kapitel 7. Und wir werden in diesem Kapitel auch für die nächsten paar Minuten bleiben, um auch die nächsten Begriffe zu erklären. 5. Mose 7, Vers 7. Dort sagt Gott, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Hier beschreibt Gott und sagt zum Volk Israel, nicht weil ihr ein großes Volk wart, nicht weil ihr ein mächtiges Volk wart, nicht weil ihr ein starkes Volk wart, habe ich euch erwählt. Es lag nicht an euch, es lag nicht an eurer Stärke, an eurem Wesen, an eurer Frömmigkeit oder darin, dass ihr meine Gebote ganz besonders halten werdet. Nein, nein, nein. Später erklärt er dann, wieso er sie erwählt hat. Und das ist eine Grundlage bei Gott. Er erwählt nicht die Starken, er erwählt nicht die Frommen, er erwählt nicht diejenigen, die in sich selbst stark sind, sondern er wählt die, die schwach sind. Wieso? Damit seine Stärke, damit seine Heiligkeit und damit seine Macht dadurch zum Vorschein kommt. Paulus erklärt dies in besonderer Weise im Korintherbrief, Kapitel 1, Abvers 28. Dort heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat und das Verachtete hat Gott ausgewählt. Und das, was nicht ist, wieso? Damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist Gottes Absicht. Er erwählt nicht die Starken. Er erwählt die, die schwach sind, die arm sind im Geist. Damit sich am Ende niemand rühmen und sagen kann, ha, Gott hat mich erwählt, weil ich so fromm bin, weil ich so stark bin. Gott erwählt diejenigen, die schwach sind, damit am Ende sein Name groß gemacht wird und stark gemacht wird. Und das sehen wir hier am Volk Israel. Und auch die Stelle aus dem Neuen Testament belegt uns dies. Aber Paulus fährt fort und sagt, ihr seid Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Und heilig bedeutet, das ist sozusagen der Zweck, das Ziel der Erwählung Gottes. Gott erwählt sich das Volk Israel, damit es ein heiliges Volk sei. Heilig bedeutet abgesondert, für eine bestimmte Sache oder für einen bestimmten Zweck beiseite gestellt. Das Volk Israel wurde von Gott erwählt, um heilig zu sein, um abgesondert zu sein. Anders als die Völker um sie herum. Die Völker um sie herum beteten Götzen an. Die Völker um sie herum hurten. Die Völker um sie herum waren grausame Völker. Und das Volk Israel wurde von Gott erwählt, um genau das Gegenteil zu sein. Nämlich so zu sein wie Gott. Heilig. Wenn ihr das dritte Buch Mose liest, dann sehen wir immer wieder, wie Gott Gesetze gibt und er begründet diese Gesetze und sagt, ihr sollt heilig sein. Wieso? Denn ich bin heilig. Ich bin heilig. Und wenn wir wieder zurück zum fünften Buch Mose Kapitel 7 gehen, Vers 6, wird genau dies beschrieben. Gott sagt, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Eigentumsvolk, das Volk Israel sollte seine Heiligkeit auf dieser Erde widerspiegeln, im Gegensatz zu allen Nationen und Heiden um sie herum. Sie sollten heilig sein. Aber sie waren auch Geliebte, Heilige und Geliebte. Hier beschreibt Paulus sozusagen das Motiv der Erwählung Gottes. Das Motiv war Liebe. Liebe. Und Liebe beschreibt, wir werden es später noch näher sehen, eine bewusste Entscheidung, das Wohl eines anderen zu suchen, egal was es dich kostet und egal wie dein Gegenüber auf diese Liebe reagiert. Das heißt, Gott hat sich entschieden, sein Volk zu lieben. Und weil er sich entschieden hat, dieses Volk zu lieben, egal wie dieses Volk handeln wird, hat er sie erwählt. Und das lesen wir in Kapitel 7 aus dem 5. Buch Mose, Vers 8. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, weil Gott treu war, den er euren Vätern geschworen hat, hat er der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Weil Gott sein Volk geliebt hat. Wir sehen hier also den Akt, Gott erwählt frei, Gott erwählt aus Liebe. Er ist in seinem Wesen Liebe und er entscheidet sich, jemanden zu lieben und er wählt diese Person. Mit welchem Zweck? Dass dieses Volk oder diese Person heilig sei. Dass dieses Volk oder diese Person seine Wesenszüge, seine Heiligkeit widerspiegelt. Das ist das Ziel Gottes mit der Erwählung. Das sehen wir hier am Volk Israel als Beispiel. Und mit diesen Begriffen spricht Paulus jetzt die Kolosser an. Jetzt können wir zurückgehen zum Kolosserbrief. Und Paulus sagt jetzt hier, zieht nun an, als Menschen, die von Gott ewig geliebt waren und durch diese Liebe von Gott erwählt wurden, mit dem Ziel, heilig zu leben. Deswegen zieht an, deswegen handelt, wie Christus ist, deswegen zieht Christus an. Und dieses Prinzip der Liebe Gottes, mit der er die Menschen geliebt hat und erwählt hat und abgesondert und geheiligt hat, finden wir mehrfach im Neuen Testament. Ich will nur zwei Stellen vorlesen als Beleg. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Dort finden wir diese drei Begriffe, diese drei Gedanken zusammengebündelt in einem Vers, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13. Dort sagt Paulus, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Und jetzt vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung. Wozu? In Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Hier haben wir diese Begriffe wieder. Die Thessalonicher, die Christen in Thessalonich, sind von Gott Geliebte. Und durch diese Liebe, durch diese bewusste Entscheidung von Gott, die einzelnen Personen in Thessalonich, in Kolossä, in Böbingen zu lieben, hat er sie erwählt, mit welchem Ziel? Heilig zu sein. Heilig zu sein. Auch Petrus greift diesen Gedanken auf in 1. Petrus Kapitel 2, Verse 9 und 10. Hier sagt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und so können wir eigentlich durch sämtliche Briefe des Neuen Testaments gehen und wir finden diesen Gedanken, dass es Gottes freie Wahl war und seine bedingungslose, vollkommene und ewige Liebe zu dir und zu mir, die uns erwählt hat mit dem Ziel, nun für Gott zu leben. Gott hat uns ausgesondert, geheiligt für sich selbst, liebe Geschwister. Das müssen wir verstehen und begreifen. Er hat uns für sich selbst erlöst und errettet, damit wir nun für ihn leben. Das ist die Grundlage, die Paulus hier legen will. Der will, dass die Kolosser darüber nachdenken. Dass es eine unbegreifliche und unergründliche Gnade Gottes war. Auch du und ich sollen darüber nachdenken. Die uns ewig geliebt hat und erwählt hat. Und welches Ziel Gott damit verfolgt. Dass wir sein Wesen widerspiegeln, dass wir auf dieser Erde Bereichen, wo wir leben und wo Gott uns hingestellt hat, einen Unterschied machen, heilig sind, abgesondert sind. Nicht, dass wir von dieser Welt weggehen, sondern dass wir in dieser Welt leben, aber als Heilige und Geliebte Gottes. Als Heilige und Geliebte Gottes. Vermutlich wollten die falschen Lehrer in Kolossä den Geschwistern, den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde ihr Heil streitig machen. Und aus diesem Grund erinnert Paulus hier auch daran, ihr seid, liebe Geschwister, von Gott geliebt. Ihr seid von Gott auserwählt und ihr seid von Gott geheiligt. Denkt daran und deswegen zieht nun diese folgenden Dinge an. Und das führt uns auch zum zweiten Punkt, zum Wesen eines heiligen Lebens. Paulus hat die Grundlage eines heiligen Lebens gelegt. Nun kommt er zum Wesen eines heiligen Lebens. Vers 12. Hier verwendet Paulus zunächst 5 Begriffe oder 5 Wesenszüge, die wir anziehen sollen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Und in Vers 13 zeigt er dann auf, was diese Wesenszüge bewirken. Dadurch können wir einander ertragen und euch gegenseitig vergeben. Nun zu diesen Wesenszügen und zu diesen Begriffen, wie wir schon gesagt haben, sind es eigentlich Charaktereigenschaften unseres Herrn Jesus Christus. Und in Römer Kapitel 13, Vers 13 und 14 sagt Paulus zu den Christen, zieht nun den Herrn Jesus an. Und eigentlich können wir diesen Gedanken hier auch hineinlegen und sagen, wenn wir diese Dinge anziehen, ziehen wir den Herrn Jesus an. Wir werden immer mehr wie er. Sein Wesen wird immer mehr in uns vollendet und wir werden ein heiliges Leben leben können. Ein Leben, wozu Gott uns auch berufen und errettet hat. Zum ersten Begriff, zum ersten Wesenszug, hier heißt es, dass wir herzliches Erbarmen anziehen sollen. Und dieses Wort herzlich wird wörtlich übersetzt mit Innereien. Also das innere Wesen eines Menschen. Und in der antiken Welt war das innere Wesen des Menschen sozusagen der Sitz seiner Gefühle und seiner Regungen. Dieses Wort oder dieser Begriff herzlich beschreibt sozusagen die tiefsten Gefühle, die ein Mensch haben kann, die Gefühle, die in seinem Inneren vor sich gehen. Wenn man frisch verliebt ist, dann kribbelt der Bauch, oder wenn man aufgeregt ist, dann innen drin im Menschen bewegt sich etwas, es tut sich etwas. Man merkt, da bewegt sich etwas in mir. Dieses herzliche Erbarmen beschreibt sozusagen, dass wir innerlich bewegt sein sollen, ernsthaft mit jemandem mitzuleiden. Dass wir uns ernsthaft mit jemandem mitfreuen, dass wir wirklich innerlich bewegt sind mit unserem Gegenüber. Das beschreibt dieses Wort herzliches Erbarmen. Und Gott ist von Herzen barmherzig. Gott ist von Herzen, hat Mitgefühl. Er versteht uns durch Jesus Christus. Im Hebräerbrief wird uns Jesus als Hohepriester vorgestellt, der Mitleid mit uns hat. Er kann dich und mich verstehen. Er ist innerlich bewegt, wenn er sieht, wie du leidest, wenn er sieht, wie du kämpfst. Er freut sich mit dir, wenn du dich freust. Er hat herzliches Erbarmen. Es ist interessant, wenn wir die Geschichte vom Volk Israel lesen, zu Beginn des zweiten Buches Mose, wo Gott Mose beruft, das Volk Israel herauszuretten. Dann lesen wir, dass Gott zu Mose sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich habe ihr Schreien gehört und ich will sie retten. Können wir in 2. Mose 34 nachlesen. Mit anderen Worten, Gott schaut herunter und sieht sein Volk, wie die Ägypter sie auspeitschen. Er sieht sein Volk, wie die Ägypter sie ausbeuten, wie sein Volk leidet und wie sein Volk fleht und schreit. Und er sieht es und er hat Erbarmen. Es geht nicht an ihm vorüber. Es interessiert ihn und es bewegt ihn. Und er handelt, weil es ihn innerlich bewegt. Auch wenn wir das Leben unseres Herrn Jesus Christus studieren und betrachten, lesen wir immer wieder, dass Jesus innerlich bewegt war, nicht wahr? Als Lazarus gestorben war und er dann nach diesen 4 Tagen zum Grab kommt und Martha ihm entgegenläuft und bitterlich weint, lesen wir, dass Jesus innerlich bewegt war und dass er auch weinte. Das heißt, es bewegte ihn, es war ihm nicht egal. Obwohl er wusste, er wird Lazarus gleich zum Leben auferwecken. Er hatte Mitgefühl. Ihn interessierte, wie es den Geschwistern, wie es den Menschen hier auf dieser Erde geht. Und bis heute noch, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Christus ist oben im Himmel zu Rechten der Majestäten der Höhe. Was nicht bedeutet, dass er fern von dir ist. Im Gegenteil, er sieht dich und er hat Mitgefühl mit deiner Lage, mit deiner Situation. Und diese Eigenschaft sollen wir auch anziehen und zu unserer Eigenschaft machen. Wenn wir Geschwister Notleiden sehen, dass wir herzliches Erbarmen haben und mit ihnen mitleiden. Wenn sich Geschwister freuen, dass wir uns mit ihnen mitfreuen. Dass wir lernen, indem wir Christus betrachten, uns hineinzuversetzen in die Lage unserer Geschwister. Nicht nur unserer Geschwister, auch Familienmitglieder oder Bekannten und Verwandten. Aber dass wir lernen, mitzufühlen. Die zweite Eigenschaft oder das zweite Wesenszug, welches wir anziehen sollen, ist Güte. Und Güte ist eigentlich eine Eigenschaft Gottes. Und jemand hat es folgendermaßen beschrieben, die Eigenschaft gütig zu sein. Güte beschreibt eine wohlwollende Haltung den Menschen gegenüber, die in konkreten Taten des Segens und des Heils zum Ausdruck kommt. Also Gott ist wohlwollend den Menschen gegenüber. Er will den Menschen Gutes tun und dieses Wohlwollende, diese Güte kommt in konkreten Taten des Segens und des Heils zum Ausdruck. Das heißt, Gott handelt. Er will nicht nur, dass es den Menschen gut geht, er will den Menschen nicht nur Gutes tun, sondern er handelt in konkreten Segnungen und konkreten Heilsbeweisen. In Römer Kapitel 2, Vers 4 heißt es, verachtest du den Reichtum seiner Güte, die dich zur Buße führt? Die Güte Gottes, er will nicht, dass jemand verloren geht. Gottes Wohlwollen zu den Menschen. Er will nicht, dass der Sünder stirbt in seiner Sünde und auf ewig verloren geht. Er ist wohlwollend den Menschen gegenüber, und dieses Wohlwollen, diese Güte den Menschen gegenüber soll dich und soll mich zur Umkehr führen, zur Buße führen, zum Glauben an Jesus Christus. Aber die Güte Gottes erweist sich nicht nur in diesen Heilserweisen, die wir in Jesus Christus haben, sondern auch darin, dass er den Menschen versorgt. Er lässt die Sonne aufgehen über gerechte und über ungerechte Menschen. Er lässt es regnen über gerechte und über ungerechte Menschen. Die Menschen, die ihn fluchen, die ihn ablehnen, selbst diesen Menschen ist Gott wohlwollend gegenüber. Er versorgt sie. Dieser Gedanke wird uns in der Apostelgeschichte in Kapitel 14, Vers 17 wunderbar beschrieben. Dort heißt es, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Gott erfüllt die Herzen der Menschen mit Fröhlichkeit, indem er ihnen Speise gibt, indem er sie versorgt. Gott ist ein guter Gott, sehen wir das? Ein unendlich guter Gott, der selbst seine Feinde versorgt und mit Speise versorgt und ihnen fröhliche Herzen gibt. Und Salomo sagt im Buch der Prediger, ich habe gesehen, dass auch dies von Gott kommt. Dass wenn wir essen und satt sind und fröhlich sind, das kommt von Gott. Gott ist gütig, und diese Eigenschaft sollen auch du und ich anziehen. Auch wir sollen wohlwollend dem Menschen gegenüber sein. Wir sollen nichts Böses dem Menschen wollen. Vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern wir wollen das, was Christus ist, auch sein. Ein wohlwollendes Mitgefühl zu haben mit den Menschen. Und dadurch den Menschen das Heil bringen, durch ein heiliges Leben, aber auch durch unsere Worte, aber auch, wo es nötig ist, den Menschen durch praktische oder auch finanzielle Mittel zu helfen. Wir wollen gütig sein. Als Drittes sollen wir Demut anziehen. Sagt Paulus hier, zieht nun Demut an. Und Demut kann kurz beschrieben werden, dass du dich selbst und deine Bedürfnisse für das Wohl des anderen zurückstellst. Demut bedeutet, dass du dich selbst, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, dein Ego zurückstellst für das Wohl deines Nächsten. Dass du mehr das Wohl deines Nächsten im Blick hast wie dein eigenes Wohl. Und diese Eigenschaft hat unser Herr Jesus Christus wohl am eindrücklichsten ausgelebt, von der wir lernen wollen, wie es Paulus auch im Philipperbrief wunderbar aufzeigt, in Kapitel 2, Vers 4. Dort haben wir wohl die beste biblische Definition für Demut. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Das ist Demut. Das ist Demut. Nicht auf dich selbst, sondern auf deinen Nächsten zu schauen. Und dann zeigt Paulus uns Christus auf, wie er demütig gewandelt ist. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub beachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Christus hat sich selbst erniedrigt für dein und für mein Wohl. Das ist Demut. Der ewige Gott, durch den alles geschaffen wurde, erniedrigte sich für dein Wohl, für dein Wohl, für dein Heil, für deine ewige Errettung. Und diese Demut sollen wir anziehen, im Umgang miteinander vor allem. Demut ist eine herausfordernde Eigenschaft, weil der Mensch nicht so geschaffen ist. Wir sind nicht so geschaffen, liebe Geschwister. Und das müssen wir uns eingestehen, dass wir lieber auf das Wohl des anderen schauen als auf uns. Also ich schaue viel lieber auf mein Wohl. Aber uns einfach zurückzustellen und auf Christus zu schauen, dass er nicht wie ein Raub an dem festgehalten hat, was ihm rechtmäßig zustand. Dir und mir steht nichts rechtmäßig zu. Christus hat alles zugestanden. Er hat es aufgegeben. Und wir können auf ihn blicken und dadurch lernen zu sehen, alles, was ich habe und alles, was ich bin, ist sein. Wenn ich mich daran klammere, das wäre töricht. Vielmehr will ich für ihn leben. Für ihn leben bedeutet, für meine Geschwister zu leben. Und dies wollen wir mehr und mehr anziehen, um dadurch auch in der Gemeinde ein friedliches Miteinander zu haben. Als vierte Eigenschaft sollen wir die Sanftmut anziehen, sagt Paulus. Sanftmut ist eine milde und nachsichtige Wesensart. Mild, nachsichtig, ähnlich wie Demut. Sanftmut und Demut werden oft auch im selben Zuge verwendet. Einen sanften, milden und rücksichtsvollen Charakter zu haben. Und Jesus selbst beschreibt sich auch in Matthäus 11, Vers 29 als sanftmütig. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dort beschreibt er, dass er sanftmütig ist. Das bedeutet, wir können zu Christus kommen, wir können von ihm lernen. Und selbst wenn wir Fehler machen, bestraft er uns nicht und ist verärgert über uns und sagt, schon wieder hast du versagt. Nein, er ist sanftmütig, er ist geduldig und er sieht uns und er hebt uns wieder auf. Und er führt uns weiter und wir versagen wieder sogar mit derselben Sünde. Und Jesus ist sanftmütig, er ist milde. Er hat einen milden Charakter, einen milden Wesenszug. Selbst als er am Kreuz hing und die Juden und die Römer ihn verspottet haben, betete Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Sanftmut. Er könnte dort oben hängen und sich denken, die haben es immer noch nicht begriffen. Immer noch nicht begriffen. Er könnte enttäuscht sein über die Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Er ist sanftmütig, er sieht sie, er hat herzliches Erbarmen und er ist sanftmütig und denkt sich nur, diese armen Geschöpfe wissen nicht, was sie da tun. Versteht ihr, Sanftmut ist eine Wesensart, die wir anziehen sollen, weil sie das Wesen unseres Herrn Jesus widerspiegeln. Nicht aufbrausend zu sein, nicht zornig zu sein, nicht wütend zu sein, wie wir es letzte Woche in der Liste von Kapitel 3, Vers 8 gelesen haben. Das ist das Gegenteil davon. Sanftmut bedeutet, eine ruhige und milde Wesensart zu haben. Und als fünftes sollen wir langmütig sein, sagt Paulus. Das bedeutet, einen langen Atem zu haben. In schwierigen Situationen auszuharren und geduldig zu sein, aber vor allem auch schwierige Menschen in Geduld zu ertragen. Das bedeutet, langmütig zu sein. Schwierige Menschen in Geduld zu ertragen. Und auch hier wollen wir auf Gott blicken, der sein Volk langmütig ertragen hat. Wie viele Jahre, Jahrhunderte hat Gott sein Volk ertragen? Sein Volk war rebellisch, sein Volk hat sich gegen ihn aufgelehnt und Gott hat sie langmütig ertragen. Er ist langsam zum Zorn. Aber auch heute ist Gott langmütig und langsam zum Zorn. Es ist nicht so, dass Gott seine Verheißung hinauszögert, dass Jesus Christus später kommt, wie es Petrus, 2. Petrus 3, Vers 9 sagt. Nein. Gott zögert die Verheißung nicht hinaus. Gott ist langmütig, weil er nicht will, dass die Menschen verloren gehen. Er hat einen langen Atem. Und so auch du und ich, wenn wir Leid erdulden müssen, schwierige Menschen in unserem Umfeld, vielleicht sogar in der Gemeinde, in der Familie, dass wir einen langen Atem haben, dass wir sie ertragen. All diese fünf Wesenszüge, diese fünf Eigenschaften dienen dazu, wenn wir darüber nachdenken, Frieden und Einheit in der Gemeinde zu haben, nicht wahr? All diese Wesenszüge dienen vor allen Dingen unserem Nächsten zum Guten, nicht wahr? Herzliches Erbarmen, wir fühlen mit. Demut, wir schauen auf den anderen. Sanftmut, wir gehen milde miteinander um. Langmut, wir haben einen langen Atem unserem Nächsten gegenüber. Und wenn wir diese Dinge anziehen, wenn wir diese Wesenszüge mehr und mehr zu unseren Wesenszügen machen, sagt Paulus in Vers 13, können wir einander ertragen und euch gegenseitig vergeben, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wir sehen hier einerseits eine Aufforderung, dass wir diese Dinge tun sollen, aber zugleich auch ein Resultat dessen, wenn wir so leben, wie er es in Vers 12 beschrieben hat. Wenn wir herzliches Erbarmen haben, wenn wir demütig sind, wenn wir sanftmütig sind, dann ertragen wir einander und dann können wir einander auch vergeben. Und dass es in Gemeinschaften oftmals Uneinigkeiten geben kann und auch Streit, ist auch in der Gemeinde von Jesus Christus nicht unbekannt, nicht wahr, liebe Geschwister? Wir sind Menschen und wenn wir vollkommen wären, dann müsste Paulus diese Dinge hier nicht schreiben. Und auch wir haben Meinungsverschiedenheiten. Auch wir haben Streitigkeiten vielleicht mal hier und mal da. Aber der Unterschied zwischen uns als Gemeinde Jesu Christi und vielen anderen Gemeinschaften auf dieser Welt liegt darin, dass wir durch diese Wesenszüge fähig sind, einander geduldig zu ertragen und einander zu vergeben, wenn einer Klage hat. Wenn einer Klage hat, sagt Paulus. Wenn Streit da ist, wenn Vorwürfe da sind, wenn Sünde vorgefallen ist, dann sollen wir und wir sind fähig, einander zu vergeben. Und Paulus gibt uns hier das eindrücklichste Beispiel und vor allem auch die Motivation, wieso wir einander vergeben sollen. Wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist die Grundlage, wieso wir vergeben sollen und vergeben können. Schaut mal, wenn einer Klage gegen dich hat, oder wenn du Klage gegen jemand anderen hast, solltest du ihm vergeben. Wenn du ihm nicht vergeben kannst, dann stellt sich die Frage, hast du verstanden, was Christus für dich getan hat? Denn die Klage, die du gegen jemanden hast oder die Klage, die jemand gegen dich hat, ist nichts im Vergleich zu der Klage, die du und ich vor Gott hatten. Wir haben bereits gesehen in Kapitel 2, dass wir vor Gott einen Schuldschein hatten, dass Gott einen Schuldbrief von uns hatte. Und auf diesem Schuldbrief stand jede einzelne Sünde deines Lebens. Jeder böse Gedanke, jedes Wort, jede Tat, jede Sünde, jede Rebellion gegen Gott, alles stand auf diesem Schuldbrief. Und diese Anklageschrift, diese Klage, die Gott gegen dich und mich hatte, die uns verdammt hat, hat er uns vergeben in Jesus. Indem Jesus Christus diese Klage auf sich genommen hat und den gebührenden Lohn dieser Sünde empfangen hat, nämlich den Zorn Gottes. Christus starb am Kreuz für dein und meine Sünde. Alles ist uns vergeben. Und in Anbetracht dieser unbegreiflichen Gnade, wie können wir es wagen zu sagen, das, was du mir angetan hast, kann ich dir nicht vergeben. Du hast das Evangelium nicht verstanden, wenn du so denkst. Jesus Christus hat uns alles vergeben. Und wenn uns alles vergeben wurde, sollten wir dann nicht auch alles vergeben, was uns angetan wird? Und zwar nicht warten, bis die Person auf uns zukommt und uns um Vergebung bittet. Ja, dann vergebe ich dir gerne. Nicht warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann kann man sich wieder begegnen. Nein, nein, nein. Einander zu vergeben bedeutet, jemand hat Klage gegen dich, du vergibst ihn in deinem Herzen und du gehst auf diese Person zu und sagst, so wie Jesus mir vergeben hat, vergebe ich auch dir. Und das ist das Miteinander von uns Christen, als Leib Jesu Christi. Wie viele Menschen leben in der Welt im Streit, in Familienmitgliedern, weil sie nicht verstanden haben, weil sie das Evangelium für sich persönlich nicht erkannt und angenommen haben. Aber wir, die wir dieses Privileg haben, die wir auserwählt sind, die wir Heilige und Geliebte sind, wir sind fähig, einander zu vergeben, weil uns vergeben wurde. Paulus geht weiter in Vers 14 und sagt, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und Paulus verwendet hier sozusagen das Bild eines römischen Mannes oder in der Antike eines Menschen. Er hatte verschiedene Untergewänder und über diese Untergewänder hat diese Person dann ein Obergewand gezogen, das wichtigste Gewand, das dann alles andere sozusagen bedeckt hat. Und Paulus sagt, nachdem ihr diese Kleidungsstücke angezogen habt, nachdem ihr herzliches Erbarmen angezogen habt, nachdem ihr Güte angezogen habt, nachdem ihr Demut und Sanftmut und Langmut angezogen habt, legt jetzt das Wichtigste, das Obergewand an, das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Um es vielleicht in die moderne Welt hineinzuversetzen, wir ziehen zuerst ein Unterhemd an, dann ein T-Shirt und dann ein Pulli. Und bevor wir dann rausgehen im Winter, ziehen wir das wichtigste Kleidungsstück an, unsere Jacke über all diese Dinge. Das Wichtigste, was wir anziehen sollen, was das Band der Vollkommenheit ist, ist die Liebe. Das ist die Liebe. Mit dem Band der Vollkommenheit will Paulus die herausragende Wichtigkeit der Liebe zum Ausdruck bringen. Sie hält die Gemeinde zusammen. Die Liebe bringt mich dazu, herzlich, barmherzig zu sein. Die Liebe bringt mich dazu, demütig zu sein. Die Liebe bringt mich dazu, mitzufühlen, sanftmütig zu sein. Die Liebe macht mich fähig zu all dem. Deswegen sagt Paulus auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, im Hohen Lied der Liebe, dass selbst wenn ich mein Leben hingeben würde als Opfer, wenn ich verbrannt werden würde, wenn ich reden könnte wie die Engel im Himmel, hätte ich keine Liebe, wäre all das nichtig. Und deswegen ist die Liebe das Wichtigste. Sie fördert, die Liebe fördert all diese Wesenszüge und diese Eigenschaften in uns. Und wie wir bereits gesehen haben, war die Liebe der Anlass Gottes, uns zu erwählen und seinen Sohn zu senden, damit er für uns stirbt. Und ich möchte kurz definieren, wie wir Liebe begreifen können und beschreiben können. Liebe, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Liebe ist eine bewusste Entscheidung, das Wohl deines Nächsten zu suchen, unabhängig davon, ob es dich etwas kostet oder wie dein Nächster darauf reagiert. Und diese Definition habe ich von der Liebe Gottes, die uns in Christus offenbart wurde. Gott hat sich entschieden, die Welt zu lieben. Und deswegen sandte er seinen Sohn, unabhängig davon, was es ihm kosten würde. Und es hat ihm alles gekostet. Und unabhängig davon, wie die Menschen darauf reagieren werden. Denn wir haben nicht nach Gott gefragt. Er hat seinen Sohn gesandt, als wir noch Sünde waren. Versteht ihr diese Definition? Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Ist auch ein Gefühl. Aber Liebe ist eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich, dich zu lieben. Egal, was es mich kostet und egal, ob du meine Liebe erwiderst. Liebe Ehepaare, vielleicht hilft es euch. Aber auch nicht nur euch Ehepaare, auch uns, die wir hier in der Gemeinde leben. Die Liebe, das ist das, was uns verbindet. Eine bewusste Entscheidung, uns gegenseitig zu lieben, egal was es uns kostet. Das führt uns dazu, Mitgefühl zu haben, demütig zu sein, sanftmütig zu sein und langmütig zu sein und so weiter. Und all diese Eigenschaften liegen uns in Jesus Christus bereit, liebe Geschwister. Wir haben bereits gesehen, wir sind in ihm vollkommen und vollendet. In ihm haben wir diese Dinge schon. Wir müssen sie nur wie in einen Kleiderschrank gehen, zu Christus gehen, die Tür öffnen und diese Dinge anziehen. Zu Christus gehen und diese Dinge anziehen. Auf ihn blicken und diese Dinge in ihm sehen und im Gebet ringen und diese Dinge anziehen. Und zur gleichen Zeit Wut, Zorn, Unreinheit und sonstige Dinge ablegen. Das ist der Prozess der Heiligung, den Paulus hier beschreibt. Nur nachdem Paulus die Grundlage eines heiligen Lebens gelegt hat, dass wir Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte sind, und nachdem er das Wesen eines heiligen Lebens aufgezeigt hat, beschreibt er abschließend den Segen eines heiligen Lebens, der Segen, der durch dieses heilige Leben entsteht. Und hier heißt es in Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament betrachten, dann merken wir, dass Gott den Israeliten immer wieder verheißen hat, wenn ihr in das Land kommt, das ich euren Vätern versprochen habe, und wenn ihr nach meinen Satzungen lebt, dann werde ich euch in diesem Land in Frieden leben lassen. Immer wieder sehen wir diese Verheißung Gottes. Leider gab es wenige Jahre Frieden im Land Israel, weil das Volk Israel ein rebellisches Volk war. Aber der neue Bund ist ein weitaus besserer und größerer Bund. Denn Gott verheißt uns nicht, dass wir friedlich in einem Land leben werden, sondern er verheißt uns, dass der Friede des Christus in unseren Herzen wohne. Weil wir ein neues Herz empfangen haben durch die Wiedergeburt. Sehen wir das hier in Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und dieser Vers ist wiederum einerseits eine Aufforderung, aber auch gleichzeitig ein Resultat dessen, wenn wir heilig leben. Dessen, wenn wir diese Dinge anziehen und wenn wir Gott gehorsam sind, dann wird dieser Friede des Christus in unseren Herzen regieren. Und wenn wir merken in unserem Leben oftmals, wenn wir egoistisch sind, wenn wir wütend waren, wenn wir in Streit mit einer Person leben, dann leben wir nicht mehr im Frieden. Weder mit der Person, noch mit Gott, noch in unserem Alltag. Diese Sache beschäftigt uns. Der Friede Christi regiert nicht mehr in unseren Herzen. Aber sobald wir einander vergeben haben und darüber hinaus, je mehr wir im Geist wandeln, je mehr wir die Frucht des Geistes in uns hervorkommen lassen, umso mehr erfahren wir, was es heißt, in Frieden zu leben. Der Friede des Christus. Damit ist der Friede gemeint, der Christus, den Christus gibt. Es bedeutet, dass das Ende oder das Abwesen, die Abwesenheit von Streit. Der Friede des Christus bezeichnet eine Situation des ungetrübten und ungestörten Wohlseins. Sowohl zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Es ist kein Streit da. Man hat ein wohlwollendes Gefühl. Ein ungetrübtes und ungestörtes Wohlsein. Und diesen Frieden gibt uns Jesus. Jesus sagt es selbst in Johannes 15, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und diesen Frieden, diese Abwesenheit von Streit in erster Linie zwischen Mensch und Gott, dieses ungetrübte und ungestörte Wohlsein in der Gegenwart Gottes schenkt Christus, indem unsere Sünden vergeben wurden und indem der Streit zwischen mir und Gott beendet wurde, der von meiner Seite aus herrschte. Er gibt mir Frieden und ich kann mit Gott in Gemeinschaft treten und ich kann mit Gott in Frieden leben. Aber dieser Friede soll auch gleichzeitig mein Herz regieren, beherrschen. Dieser Friede soll mir helfen zu urteilen und Entscheidungen zu treffen, sagt Paulus, indem er sagt, dieser Friede regiere in euren Herzen. Das heißt, wenn Gefühle und Empfindungen wie Hass oder Zorn oder Wut in mir heraufkommen, aus welchen Gründen auch immer, wir leben in diesem Fleisch, dann soll der Friede des Christus uns beherrschen, uns kontrollieren, uns regieren und uns führen und diese Dinge ablegen und sagen, nein, Christus hat für mich bezahlt. Zwischen Gott und mir steht nichts mehr und jetzt will ich auch so mit meinem Nächsten und mit meinem Mitmensch leben. Der Friede des Christus soll uns regieren. Er wird uns regieren, wenn wir diese Dinge anziehen, aber er soll uns auch weiterhin regieren im Kampf gegen die Sünde. Es ist herrlich, dass Gott immer wieder der Gott des Friedens beschrieben wird und Gott der Sohn ist derjenige, der uns den Frieden gibt und Gott der Heilige Geist ist derjenige, der uns fähig macht, in diesem Frieden zu wandeln. Und zu diesem Frieden wurden wir auch berufen. Die Zeit fehlt uns, aber hier will Paulus deutlich machen, wir als Leib Jesu Christi wurden von Gott berufen, in diesem Frieden zu wandeln. Das heißt, dieser Friede, den wir empfangen haben durch Jesus Christus, soll in dieser Gemeinde herrschen und sichtbar werden. Herrschen und sichtbar werden. Hier soll kein Streit sein. Hier soll herzliches Mitgefühl und Erbarmen sein. Hier soll Demut sein, hier soll Sanftmut sein, hier soll Langmut herrschen. Und über all dem sagt auch Paulus noch weiter und seid dankbar. In Anbetracht der unendlichen Gnade, die uns widerfahren wurde, dass Gott uns erwählt hat, dass wir heilig und Geliebte heißen dürfen, in all dem, was wir in Jesus Christus empfangen haben und aktuell sind, sollen wir dankbar sein. Alle Zeit dankbar sein. Ich denke, diese kurze Betrachtung dieser Verse zeigt uns auf eindrückliche Art und Weise das Wesen unseres Herrn. Er hat all das verkörpert und wiedergespiegelt und wir sollen Heilige sein. Wir sollen genau das widerspiegeln in unserem Alltag. Wie können wir dies tun? Indem wir diese Dinge im Glauben ergreifen. Wir haben letzte Woche gesehen, dass der Glaube uns fähig macht. Der Glaube an das Evangelium und der Glaube an die Realität, die wir jetzt schon in Jesus Christus sind, macht uns fähig, die Sünde zu töten und diese Wesenszüge anzuziehen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Ich hoffe sehr, dass es hilfreich für uns alle war und diese Verse ein Segen für uns waren. Amen.